lucharon y pelearon con valor por la justicia, libertad y el derecho, respetar a las mujeres en toda la humanidad.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe von Echo Rebelde am 9. Mai 2021. Und wir senden hier, um ein bisschen die Idee der Selbstverwaltung in Südamerika euch näher zu bringen und auch um euch über die Reise der Zapatistas nach Europa und dann anschließend auch den Rest der Welt zu informieren. Letztes Mal hatten wir so ein bisschen die Vorstellung, wer sind die Zapatistas, und auch bequatscht über die Rolle der Frau in der Bewegung der Zapatistas. Und wir hatten angekündigt, wir wollen uns heute so ein bisschen das Gesundheitssystem der Zapatistas, gerade auch im Hinblick mit Covid-19, anschauen. Und heute für euch in der Sendung sind einmal ich, der Flo.
Einmal Subdelegado Matteo.
Und Katja.
Okay, aber bevor wir eben jetzt eben mit diesem lästigen Thema Covid weitermachen, der in allem Munde ist, würde ich doch auf den aktuellen Stand der Reise eben eingehen wollen. Das letzte Mal habt ihr ja gesagt, von wegen, die Zapatistas sind losgegangen. So, von wo sind die losgegangen und wohin denn eigentlich?
Ja, also die Zapatistas leben ja in Chiapas, in dem südlichsten Bundesstaat in Mexiko. Und sie waren tatsächlich am 10. April erstmal aus ihren einzelnen Dörfern aufgebrochen. Es handelt sich um die Vorhut der großen Delegation. Das heißt, es sind bereits 7 Compañeros und Compañeras eben dann im April aus ihren Dörfern gekommen und haben sich erstmal in einem Verwaltungssitz, das nennt sich Saatfeld Comandanta Ramona, versammelt und dort getroffen, um dann erstmal für 14 Tage in Quarantäne zu bleiben, bevor es weiterging.
Und was für Personen sind denn das, was da unterwegs sind, oder wer soll denn auf Reise gehen?
Nun, es handelt sich um die Delegation 421. Es sind 4 Frauen, 4 Compañeras, also 4 Zapatistinnen, 2 Compañeros, das heißt 2 Zapatistas, und eine Otroa. Ein Otroa, das ist eine Person, diverse Person, die im Spanischen eben mit Loa Otroa benannt wird. Wir würden vielleicht eben heute hier übersetzt queer oder divers sagen, wird wirklich übersetzt, würde man sagen, eine mit großgeschriebenem E, andere wieder mit großgeschriebenem E.
Okay, und welche, also was für, genau sind das für Personen? Also ist der Subkommandante Markus selber auf dem Schiff mit dabei? Denn ist ja so einer der bekanntesten Player bei den Zapatistas. Oder wen schicken die denn?
Ja, also der Subkommandante Marcos war viele Jahre der Sprecher der Zapatistas und als solcher hat er trotz Vermummung der Bewegung ja auch ein Gesicht gegeben. Allerdings ist Subkommandante Marcos seit 2015 nicht mehr präsent. Das heißt, er ist symbolisch, metaphorisch gestorben und ihn gibt es gar nicht mehr in der Bewegung. Nein, es kommen andere Compañeros und Compañeras, und wir haben ein paar kleine Kurzprofile vorbereitet, damit sich die Compañeras mit ihren eigenen Worten, wie wir sie aus dem Comunicado entnehmen konnten, vorstellen können.
Lupita, 19 Jahre, gebürtige Mexikanerin, Tzotzile aus dem Hochland von Chiapas. Sie war lokale Jugendkoordinatorin, regionale Jugendkoordinatorin und lokale Verwalterin der Kollektivarbeiten. Carolina, 26 Jahre, gebürtige Mexikanerin, ursprünglich Tzotzile aus dem Hochland von Chiapas, jetzt Zeltale im lakondanischen Urwald. Alleinerziehende Mutter einer 6-jährigen Tochter. Ihre Mutter hilft ihr bei der Betreuung des Mädchens. Sie war Koordinatorin bei Als Frauen, die wir sind, und ist Veterinärkursschülerin. Zurzeit ist sie Kommandanta in der zapatistischen politisch-organisatorischen Direktion. Jimena, 25 Jahre, gebürtige Mexikanerin, Chol aus Nord-Chiapas, alleinerziehende Mutter einer 6-jährigen Tochter. Ihre Mutter hilft ihr bei der Betreuung des Mädchens. Sie war Jugendkoordinatorin und ist zurzeit Kommandanta in der zapatistisch-politisch-organisatorischen Direktion. Juli, 37 Jahre. Sie wird im Mai 38 Jahre auf hoher See. Ursprünglich Tocholabale aus der Regenwald-Grenzzone. Jetzt Zeltale im lakondanischen Urwald. Mutter von zwei Kindern, ein 12-jähriges Mädchen, ein 6-jähriger Junge. Ihr Companiero unterstützt sie mit den Kindern. Der Kompa ist Zeltal, das heißt, sie lieben und streiten sich und lieben sich wieder auf Spanisch. Sie war Bildungspromotorin, Trainerin für Ausbildung, dient zur Vorbereitung der BildungspromotorInnen und Koordinatorin des lokalen Kollektivs.
Bernal, 57 Jahre, Tocholabal aus der Regenwald-Grenzzone. Vater von 11 Kindern. Der Älteste ist 30 Jahre alt, die Jüngste 6 Jahre. Seine Familie unterstützt ihn, sie betreuen die Kinder. Er war Miliziano, Milizionär und Lokalverantwortlicher, Maestro der kleinen zapatistischen Schule und Mitglied des Rats der guten Regierung. Dario, 47 Jahre, Chuol aus Nord-Chiapas. Vater von 3 Kindern, ein 22-jähriger Sohn, ein 9-jähriger Sohn und eine 3-jährige Tochter. Das Mädchen und der Junge werden im Juli mit ihrer Mutter mit dem Flugzeug nach Europa reisen. Er war Miliziano, Lokalverantwortlicher, Regionalverantwortlicher und zurzeit ist er Kommandante in der zapatistischen, politischen, organisatorischen Direktion.
Marichose, 39 Jahre, Tocholabale aus der Regenwald-Grenzzone. War Milizianoa, Milizionärin, Gesundheitspromotoroa, Bildungspromotoroa und Formadoroa, Trainerin für Ausbildung, bereitet sich 6 Monate darauf vor, delegiert er Delegador zu werden. Wurde nominiert als erste Zapatistin Loa Primeroa an Land zu gehen und mit ihm Eloa beginnt die Invasion. Okay, der Besuch Europas.
Das heißt, der erste Fußabdruck auf europäischem Boden. Klar, wenn sie uns landen lassen, wird weder der eines Mann noch einer Frau sein. Es wird Unua Otroa sein.
Sie sind ja mit dem Schiff unterwegs, ja? So, hatten die denn Erfahrungen schon vorher auf See oder wie machen die das denn? Also einfach so auf ein Schiff gehen und lossegeln, das stelle ich mir sehr schwierig vor.
Ja, also sie sind tatsächlich jetzt an Anfang Mai oder Ende April sind sie dann aufgebrochen nach Cancun, die Region Isla de Mujeres. Von dort, das ist die Halbinsel Yucatan, noch in Mexiko, ist das Segelboot gestartet. Es ist ein Segelboot, was eine internationale Crew hat. Die Crew ist sind ausgebildete oder erfahrene Seemenschen, die im Rahmen der internationalen Solidarität die Zapatistas unterstützen. Die Zapatistas selber haben zumindest in ihren Kurzprofilen nur geringe maritime Erfahrungen angegeben. In der Regel ist der Zugang zum Meer in Chiapas einfach nicht gegeben, so dass man sich dort auf Flüssen bewegt oder eben zu Fuß. Und entsprechend mussten die Kompas da auch erstmal jetzt lernen, wie das Segeln funktioniert. Und vielleicht auch wieder mit den eigenen Worten der Zapatistas, wie dieser Aufbruch gestartet ist, haben wir auch noch einen kleinen Einspieler.
Sieben Personen, 7 ZapatistInnen, bilden den maritimen Teil der Delegation, die Europa besuchen wird. 4 sind Frauen, 2 sind Männer und eine andere Unua es otroa. 421. Das Geschwader 421 421 ist bereits im zapatistischen maritim-terrestrischen Schulungszentrum einquartiert. Es befindet sich im Saatfeld Comandante Ramona in der Zone Zotzchoi.
Die 4 Frauen, die 2 Männer und die andere Loa Otroa sind menschliche Wesen. Sie wurden den Turing-Test unterzogen, mit einigen Modifikationen, die ich für angebracht hielt, um auszuschließen, dass einige von ihnen oder alle ein Cyberorganismus sind, ein Roboter und somit fähig, die Cumbia de Sapito,
des kleinen Frosch mit falschem Schritt zu tanzen. Ergo, die sieben Wesen gehören zur menschlichen Gattung.
Zudem meldeten sich die Lascete als Freiwillige für die Seereise. Etwas, was ja nicht so viel Begeisterung in der großen Vielfalt der ZapatistInnen jeglichen Alters ausgelöst hat. Das heißt, um es klar auszudrücken, niemand wollte mit dem Schiff reisen.
Ich erschien also auf der Versammlung, setzte meine beste, tragische Miene auf und erzählte ihnen schreckliche Dinge über die hohe See, das endlose Erbrechen, die monotone Weite des Horizonts, die Verpflegung fast ohne Mais, ohne Popcorn und, Schreck aller Schrecken, ohne Valentinasoße, das wochenlange Zusammensein mit anderen Personen, mit denen du in den ersten Stunden Lächeln und Aufmerksamkeiten austauscht, aber kurz darauf Blicke, die töten. Ich beschrieb auch mit allen Einzelheiten schreckliche Unwetter und unbekannte Bedrohungen. Ich verwies auf den Kraken und wegen dieser literarischen Referenz erzählte ich noch von einem riesigen weißen Wal, der wütend nach jemandem suchte, um dessen Bein auszureißen, was dem Opfer seinen ehrenvollen Auftritt noch in der langsamsten Kumbia rauben würde. Es war sinnlos. Und ich muss gestehen, nicht ohne verletzenden Genderstolz, dass es zumeist Frauen waren, die zur Antwort gaben, mit dem Schiff, als ihnen die Möglichkeit geboten wurde, entweder per Schiff oder per Flugzeug zu reisen.
Daher melden sich nicht 7, nicht 10, nicht 15, sondern mehr als 20. Selbst die kleine 3-jährige Veronika meldete sich an, als sie die Geschichte vom Mörderwal hörte. Ja, unverständlich. Aber wenn sie kennenlernen werden oder werdet, das Mädchen, nicht den Wal, dann werdet ihr oder sie Mitleid empfinden. Will heißen, mit Moby Dick werden sie oder ihr Mitleid haben. Am 3. Mai des Jahres 21, des 21. Jahrhunderts, wird der Berg von Isla Mujeres, Quintana Roo, Mexiko, aus in See stechen, um den Atlantik zu überqueren, auf einer Reise, die viel an Herausforderungen und nichts an Vorwürfen hat. Im 6. Monat des Kalenders sollte er die Küsten des Hafens von Vigo, Olivenstadt, Pontevedra in der autonomen Gemeinschaft Galicien, Spanien sichten.
Okay, dann sehen wir schon eben, Sie sind da bestens vorbereitet. Wie lange werden Sie denn unterwegs sein und wohin sind Sie unterwegs?
Ja, also Sie haben es ja gerade in dem Kommunikado angesprochen, dass Sie vorhaben Ende Juni in Galicien, das ist die Nordküste im Basken, also in Galicien neben dem Baskenland im spanischen Staat, anzulegen, in der Hoffnung, dass es natürlich auch funktioniert mit all den noch nicht bekannten, unbekannten Herausforderungen, die sich vielleicht bis dahin noch ergeben. Und wenn alles gut geht, dann werden Sie tatsächlich Ende Juni das europäische Festland dann auch betreten.
Gab es denn Schwierigkeiten bei der Losfahrt und wann genau sind Sie dann los?
Ja, also sind tatsächlich ohne Probleme abgelegt. Sie waren dann schon, unsere Meldung war, am 3. Mai befanden Sie sich in internationalen Gewässern. Also vielleicht sind Sie sogar schon dann in der Nacht vom 2. auf den 3. Mai, zumindest europäische Zeit, abgereist, abgelegt. Es gab überhaupt keine Probleme. Im Gegenteil, es gab ein großes Medienecho, eine große mediale Begleitung dieser Abreise. Ihr findet da auch im Netz noch ganz viele Infos. Es haben Zeitungen berichtet von traditionellen oder wie sagt man klassischen Medien wie The Guardian bis hin zu natürlich alternativen Medien. Checkt mal Democracy Now! Aus zum Beispiel, das ist ein freies Radio aus den USA, die auch darüber berichtet haben. Und es wurden über Twitter kleine Videos rumgeschickt und Fotos, so dass man gut sehen konnte, dass die Reise gut gestartet ist. Und es gab jetzt auch schon die ersten Kommunikados, die auf hoher See verfasst wurden, die jetzt veröffentlicht wurden in den letzten Tagen, wo sie eben zum Beispiel mitgeteilt haben, dass sie an Kuba vorbeigefahren sind und in Cienfuegos, das ist eine Stadt im Süden Kubas, auch nochmal einen Zwischenstopp machen und dort anlegen. Das ist quasi die umgekehrte Route, wie sie damals eben vor über 500 Jahren oder vor genau 500 Jahren dann auch die Christoph Kolumbus mit seinen Eroberungsschiffen im Rahmen der Conquista gemacht hat.
Es ist dann eben, hat es dann eben, was du gerade sagst, eben einen symbolischen Wert, dass sie da mit dem Schiff unterwegs sind, oder?
Ja, klar. Also wir haben es ja auch vor uns in dem Einspieler gehört, wie die Widrigkeiten auf hoher See sind. Also es ist natürlich schon eine Herausforderung, diesen Weg zu gehen. Sie haben das Transportmittel des Segelbootes auch bewusst gewählt. Es hat natürlich auch einen ökologischen Ansatz, der dahinter steckt. Es ist auch ein bisschen das Symbol zu zeigen, es geht. Die Zapatistas haben ja als einen ihrer Leitsprüche, wir hatten es ja beim letzten Mal schon, diese tollen Sprüche, die eigentlich die Ideologie oder das Politikverständnis ausdrücken. Und sie sagen, lento pero avanzado, also langsam, aber vorankommend. Und genau so ist es. Also man muss vielleicht nicht von A nach B fliegen und von heute innerhalb von 8 Stunden den riesen Teich überqueren, sondern man kann sich auch langsamer fortbewegen. Dann aber eben mit weniger Belastung für Mensch und Natur. Und sie haben eben diesen Weg gewählt, um zu zeigen, dass sie das zum einen können, ja, natürlich, und zum anderen, weil es eben die umgekehrte Richtung ist. Also sie sind auf dem Weg, um Europa zu erobern.
Okay, aber eben, sie sind gut weggekommen, das haben wir jetzt gehört, eben sind an Kuba schon vorbei. Die werden ja irgendwann mal ankommen. Machen Sie sich denn Sorgen, was denn passiert, wenn die in Europa dann sind?
Falls nicht von Bord gegangen werden kann, sei es wegen Covid, Migration, offener Diskriminierung, Chauvinismus oder dem falschen Hafen oder was auch immer, werden wir vorbereitet sein. Wir sind bereit, dort zu warten. Und wir werden von den europäischen Küste ein großes Transparent entrollen, auf dem steht: Aufgewacht. Wir werden abwarten, ob jemand die Nachricht liest und dann warten, ob sie tatsächlich aufwachen. Und dann noch ein bisschen mehr warten, ob sie etwas tun. Wenn die Europa von unten nicht will oder kann, dann nehmen wir vorausschauend 4 Kanus mit ihren jeweiligen Rudern mit und machen uns auf den Rückweg. Natürlich brauchen wir ein wenig, bis wir wieder in die Ufer des Hauses von Ichtal erspähen können.
Da würde ich gerne eben einsteigen, auch so dieser Grund der Reise hängt ja mit dem zusammen, was du gerade sagst, oder? Also die sind ja eben aufgebrochen mit einem gewissen Auftrag aus ihren Gemeinden. Kann man da eben ansetzen von dem, was du gerade gesagt hast? Ist das der Grund der Reise?
Gut, Sie haben ja eben gesagt, Sie wollen das Saatkorn der Rebellion in die Welt hinaustragen. Aber natürlich geht es den Zapatistas um einen Austausch. Es geht um eine Begegnung, es geht um ein Voneinanderlernen, es geht ein einander kennenlernen in erster Linie, im zweiten Schritt einander zuhören, um eben sich in Gemeinsamkeiten und auch in Unterschieden zu begegnen. Denn dadurch wird es erst möglich, die Welt auch global zu denken. Und es reicht eben nicht, dass man in seinem eigenen Dorf oder in seiner eigenen Region sich zum Beispiel für Umweltschutz einsetzt, wenn halt weltweit es dafür keine gemeinsamen Handlungskonzepte gibt. Gleichzeitig wissen aber auch die Zapatistas, dass die Menschen und Regionen auch alle sehr unterschiedlich und sehr individuell sind und wir Menschen auch unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und damit diese in einer gerechten Welt gleichermaßen berücksichtigt werden können, muss man sie ja erstmal kennen. Und das ist der Ansatz der Zapatistas, eben dieses Zuhören, um dann in ihrem eigenen Weg weiter voranzukommen.
Was glaubst du denn, was das für unsere Bewegungen hier eben bringen wird?
Ich glaube, es bringt ganz viel. Also man hat ja über die Jahre der zapatistischen Bewegung schon gesehen, wie sich die Ideen des Zapatismus immer mehr auch in die linken Strukturen, in die Bewegungen hier, ich sag mal so, eingesickert sind. Ja, also der Satz, eine Welt, in der viele Welten Platz haben, der hat eine ganze Generation von globalisierungsbewegten Menschen beeindruckt und beeinflusst. Manche wissen gar nicht mehr, dass es auf die Zapatistas zurückgeht. Oder wenn ich mir heute Initiativen der solidarischen Landwirtschaft anschaue, dann denke ich, da steckt so viel Saatgut im wahrsten Sinne des Wortes der Rebellion drin. Und dieser Same geht auf, der fällt auf einen fruchtbaren Boden. Und diese Wechselwirkung, diese Bereicherung in dem politischen Kampf ist, denke ich, für uns Gruppen hier in Europa eine ein, ja, ich hoffe, ein Katalysator, der uns voranbringt und der es auch uns oder wo wir lernen können von den Zapatistas, dass wir auch wir hier verschieden sind. Auch wir sind in unseren Kämpfen, auch wenn wir uns vielleicht alle als links bezeichnen oder vielleicht irgendwie alle als alternativ oder wir sind alle für den Umweltschutz oder so. Und trotzdem gibt es ja unter uns auch Unterschiede und Differenzen. Nur sind wir viel zu oft auch gegeneinander. Und die Zapatistas zeigen, dass man, ja, wie soll man sagen, man muss es nicht aushalten, aber man muss einen Raum schaffen, wo es erstmal zu dieser Begegnung und zu dem Austausch kommt, damit man dann dort anknüpfend dann diskutieren kann. Und dann kann man auch mal sagen, Mensch, du bist ein Arschloch, mit dir möchte ich nicht nochmal zusammensitzen. Das hat mir jetzt nicht gepasst. Aber man muss erstmal den Raum dazu öffnen. Und ich denke, das ist das, was hier gerade passiert. Es ist bereits passiert, denn es treffen sich europaweit, zumindest virtuell, gerade sehr viele Menschen, die an der Vorbereitung der Reise auch arbeiten. Und da sind bereits Begegnungen entstanden zwischen Menschen, die sich vorher vielleicht nicht unbedingt zusammengesetzt hätten.
Das haben Sie ja auch selber gesagt, dass Sie eben sich mit diversen Gruppen auseinandersetzen. Und das ist ja auch das Spannende eben, dass es eben dann wieder vielleicht zur Zusammenarbeit von Gruppen kommt, die vorher sich nichts zu sagen hatten, oder? Und auf einmal wieder zusammenarbeiten, weil, wie hast du es vorhin schon genannt, eben auch um das große Ganze irgendwo geht. Wenn nicht jetzt, wann dann, so auf die Art.
Ja, und ein weiterer Punkt, den ich da auch ganz spannend noch einbringen möchte, ist, dass es auch zu einer Vernetzung kommt, die nicht nur sich auf den, ich sag mal, westeuropäischen Bereich bezieht, wo man vielleicht so traditionell aufgrund eben des sprachlichen Zugangs, man spricht Englisch oder vielleicht eben auch Spanisch, man hat eben auch technische Möglichkeiten auch schon sehr früh gehabt und da man war mobil, so dass Vernetzungen da auch, sag ich mal, schon über Jahre entstanden sind. Diese Vernetzungen in Richtung Osteuropa waren in den letzten Jahren erst am Beginnen. Also da ist noch ganz viel Nachholbedarf. Und die Zapatistas haben aber eben Einladungen aus ganz vielen europäischen, eigentlich glaube ich aus allen europäischen Ländern und aus verschiedenen Regionen auch bekommen. Und es ist eben nicht nur die klassischen, sage ich mal, eben die französische Bewegung, wo sowieso seit Jahren gewachsene Strukturen bestehen oder eben mit dem spanischen Staat beziehungsweise dann mit Katalonien oder mit dem Baskenland. Das sind ja seit Jahren bekannte Vernetzungen, okay, aber nein, es gibt auch Einladungen eben von Finnland, Polen, aus Ungarn, Russland, Serbien, Kroatien, Griechenland. Also die Liste ist unendlich. Man kann es im Internet auch nachsehen. In den aktuellen Kommunikados der Zapatistas wird darauf auch eingegangen, wo sie eben mitteilen, wer sie alles eingeladen hat. Und sie haben den ehrgeizigen Anspruch, tatsächlich auch diese Länder alle zu bereisen.
Okay, dann eben, Sie wollen dann eben mehrere europäische Länder ja bereisen und das eben in der, jetzt komme ich doch wieder zurück auf die Zeit von Covid. Machen Sie sich denn da Gedanken drüber, wie denn das ausschauen soll, dieses Reisen in diesen verschiedenen Ländern?
Ja, natürlich. Also klar ist das ein Thema, Covid wird nicht geleugnet, natürlich haben die Zapatistas genauso auch mit Covid zu kämpfen, zu tun. Also auch Mexiko, werden wir gleich jetzt nochmal ein bisschen zur allgemeinen Situation sagen, ist ja davon auch sehr stark betroffen. Die Compañeros haben das sehr ernst genommen. Sie haben sich eben zuerst in Quarantäne begeben. Es gibt natürlich Überlegungen zum Gesundheitsschutz, also auch die klassischen bei uns bekannten Regeln, Abstand und Maske. Da wird auf jeden Fall drauf geachtet. Und auch innerhalb der europäischen Vernetzung ist das ein großes Thema. Natürlich müssen wir es im Blick haben. Wir wollen uns begegnen, was in Zeiten von Social Distancing einfach ein großes Problem ist. Aber gleichzeitig sehen wir hierin auch wiederum eine Stärke. Denn was bedeutet das? Wir können uns im Moment nicht in geschlossenen Räumen treffen. Das ist verantwortungslos, abgesehen davon, ob es erlaubt ist oder nicht. Es ist einfach schwierig, dass man diese Formate der Veranstaltungen, wie wir sie sonst kennen, als städtische Linke umsetzen. Das heißt, wir müssen raus. Wir müssen diese Begegnungen draußen machen, im Freien. Und das ist eine Chance. Denn wir gehen jetzt in die ländlichen Strukturen, wir gehen aufs Land, wir werden immer mehr nach Orten der Begegnung suchen, die eben auch außerhalb der Stadt sind. Das betrifft natürlich vor allen Dingen Solawi-Projekte, also solidarische Landwirtschaft, die sich da schon angeboten haben. Aber es gibt eben auch Einladungen, zum Beispiel aus der Lausitz, dann aus dem Ende-Gelände-Camp oder aus dem Hambacher Forst, aus dem Dannebacher, dann dann im Wachwald. Das sind alles Camp-Erfahrungen und Strukturen, die außerhalb, also im Freien stattfinden. Und auf diese Strukturen können wir zurückgreifen. Und da gibt es Einladungen und es gibt auch die Möglichkeit, Menschen vor Ort dann dazu zu locken und mit einzuladen, die vielleicht sonst in ja das AZ um die Ecke nicht unbedingt einen Fuß reingesetzt hätten. Also insofern, wir haben es im Blick. Wir nehmen das Thema sehr ernst. Wir wünschen uns natürlich für uns alle, dass keiner und keine mit einer Erkrankung diese Reise beenden muss, sondern dass wir da alle gesund und gemeinsam das umsetzen. Aber es ist klar, dass wir da verantwortungsvoll umgehen und es gibt da Hygienekonzepte, die sich zum Beispiel auch an bereits gemachten Erfahrungen, wie jetzt im April beim Klimacamp, orientieren.
Gesundheit ist ja sowieso ein Thema bei den Zapatistas. Also man hat es ja in der Revolution von 94 ja schon gemerkt, oder das war ein Slogan auf jeden Fall, dass Gesundheit auf jeden Fall ein Thema ist.
Genau, also die Zapatistas haben natürlich ihre autonome Gesundheitsstruktur von Anfang an mit auch aufgebaut. Also das heißt eine selbstverwaltete Gesundheit und wir haben da was vorbereitet. Wir hatten vorher schon mit einem Compañero Jorge ein Interview geführt, der seit vielen Jahren sich mit dem Thema der zapatistischen Gesundheitsstrukturen befasst. Und das würde ich jetzt einfach mal als Antwort auf deine Frage jetzt hier anbieten. Jorge, ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns zu telefonieren. Und ja, vielleicht magst du dich am Anfang kurz vorstellen, was ist denn überhaupt dein Bezug zu den zapatistischen Gesundheitsstrukturen? Wie ist deine Verbindung zum Thema?
Hi, moin. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Und mein Bezug zu den Zapatistas, das begann 1994 tatsächlich. Da wollte ich spontan da runterfahren, als das losging. Aber da war ich noch nicht ganz volljährig genug, um das machen zu dürfen. Und aber wirklich seit 94 bin ich in irgendeiner Weise irgendwie solidarisch aktiv mit den Zapatistas. Und jetzt aufgrund von meinem Beruf, also ich mache Anästhesie und Intensivmedizin beruflich. Und das ist natürlich eine Sache, die man auf der Welt sehr gut einbringen kann. Und das heißt, medizinisch war ich mal da unterwegs und jetzt im Rahmen der Covid-Krise habe ich da auch ein paar Ratschläge denen zukommen lassen, wie man damit umgehen könnte.
Weißt du denn, wie das losging? Was war denn überhaupt die Motivation oder die Gründe der Zapatistas, dass sie eine selbstverwaltete Gesundheitsstruktur aufgebaut haben?
Also das kann man am besten so erklären, das war einfach bittere Notwendigkeit und das war einer der 10 Kernforderungen, also diese 10 Punkte, die sie 94 als Begründung für den Aufstand genannt haben. Und die waren unter anderem Sachen wie Techo, Trabajo, Libertad, Justicia, also Dach über dem Kopf, Arbeit, Freiheit und Gerechtigkeit und einer war eben Gesundheit, weil Gesundheit war eine Sache, das kann man sich nicht vorstellen im Westen, wie das in Chiapas abging vor 94, bevor die angefangen haben, sich wirklich großflächig zu organisieren und auch wie es heute noch in nicht organisierten Regierungsgemeinden in Chiapas abgeht. Es ist eine unvorstellbare also jetzt nur auf das Medizinische fokussiert, das ist eine unvorstellbare Unterversorgung der Menschen. Ne? Also hier in Deutschland haben wir irgendwie, so 1 zu 200, also ein Arzt auf 200 Bürger ungefähr. Und das ist in den OECD-Ländern weitgehend ähnlich. In Chiapas ist das 1 zu 25.000. Das heißt, es gibt super wenig Ärzte auf die Bevölkerung. Die Ärzte, die es gibt, sind nicht in den ländlichen Bereichen, wo die Zapatistas zum Beispiel leben. Die Regierungskrankenhäuser, die es vor 94 der Standardort war, wo die Zapatistas oder die Indigenen sich behandeln ließen, da wurde man ignoriert, schlecht behandelt und Die hatten keinen Respekt für die Leute, da haben sie immer noch nicht, für die anderen Gemeinden. Und ja, also es ist einfach bittere Notwendigkeit. Man kann sich nicht vorstellen, also was mich da immer wirklich berührt hat, ist diese Nähe des Todes. Und das hat auch Subkommandante Markus in einem sehr frühen Schreiben damals aus dem lakandonischen Urwald gesagt, dass der Tod ein ständiger Begleiter ist in Chiapas. Ne? Der steht immer im Raum, ob das jetzt Tetanus, weil man einen Spreißel beim irgendwie Holzhacken hat oder sich in der Küche geschnitten hat oder weil man schwanger ist und das irgendwie bei der Geburt verblutet oder weil man einen banalen Infekt hat, der hier jeder, auch der schlechteste Hausarzt in Deutschland behandeln konnte. Das gibt es da einfach alles nicht und die Leute sterben deswegen. Und die Krankenhäuser sind alle sehr weit weg von da, wo die indigene Bevölkerung wohnt. Also ich glaube, der mittlere Anfahrtsweg ist irgendwie 4 Stunden über Schlammwege. Und also es ist einfach eine sehr harte Existenz, die man sich als Europäer nur sehr schwer vorstellen kann.
Ja, und was haben die Zapatistas da konkret gemacht, um das in ihren Dörfern und in ihrem, in ihrem Gebiet zu ändern? Beziehungsweise, wie sieht das heute dort aus?
Ja, also der Kernpunkt ist der Aufbau von einem autonomen Gesundheitswesen. Das heißt, dass man sich selber die Strukturen, die Räume und die Materialien und die Bildung schafft und erhält und weitergibt, damit man eine ausreichende medizinische Versorgung der Bevölkerung erzielen kann. Und konkret wurden 5 große Kliniken gebaut, gleich in den 90ern. Und dann ein Netzwerk von kleineren Kliniken, also Mikroklinikas. Die haben dann ein Personal von irgendwie 16 Menschen oder so, also nicht sehr groß. Und dann gibt's noch kleinere noch kleinere Casa de Saludes. Das ist dann nur ein Zimmer mit vielleicht fließendem Wasser und Strom. Und eine Basisausbildung eine Basisausrüstung zum Behandeln der häufigen Dinge und eine Person oder ein paar Personen, die damit umgehen können, also die so als Pfleger quasi ausgebildet sind. Und das ist die physikalische Grundlage und dann die Bildungsgrundlage ist, dass die ein System geschaffen haben, in dem es eine ständige interne Fort- und Weiterbildung gibt. Also man wird quasi vom Dorf ernannt als potenzieller Gesundheitsmitarbeitender oder Arbeiter. Und dann kommt man in so eine Ausbildungsstätte, also so eine Klinik. Und da arbeitet man quasi parallel. Es gibt 4 Stufen insgesamt dieser Ausbildung. Und man beginnt natürlich an der untersten, an der ersten und ist quasi, was man hier als Pflegehelfer nennen würde. Und macht die ganzen Tätigkeiten, die ein deutscher Pflegehelfer wahrscheinlich auch kennt. Dann die 2. Stufe ist dann der sowas wie eine Krankenschwester. Die 3. Stufe, nach weiterer Fortbildung, da erreicht man man macht so Fälle wie ein Arzt quasi. Und dann die 4. Stufe ist eher eine koordinierende Stufe. Das heißt, man koordiniert zwischen den unterschiedlichen Kliniken und leitet auch die eine oder andere Kliniken oder einen Bereich. Das ist dann der Koordinator. Und das Ganze, also jeder von diesen Stufen, das sind unterschiedliche Promotores de Salud. Und ja, wie gesagt, 4 Stufen, 1 bis 4. Und genau, das ist dann die Bildungsaspekte davon. Und die Promotores de Salud, die werden natürlich nicht entlohnt. Ihr einziger Lohn ist, dass die Nachbarn in dem Dorf, wo sie herkommen, ihre Feldarbeit für sie übernehmen. Und die Ernte quasi denen irgendwie gut schreiben oder vorm Haus stellen oder was auch immer. Also die Arbeiten, die sie normalerweise im Alltag tun würden, um zu überleben, diese Subsistenzarbeit, wird von anderen gemacht, damit die freigestellt sind, um in der Klinik zu arbeiten.
Und dann müssen sie aber auch wieder auf ihr eigenes Feld zurück, stelle ich mir das so vor.
Genau.
Okay.
Genau, das ist quasi so ein, ich glaube, die machen so Monatsturnus, dass man quasi einen Monat in die Klinik geht und dann 3 Monate frei hat und dann wieder zurück in die Klinik.
Und die Ausbildung passiert dann eben auch vor Ort. Das heißt, Zapatistas und Zapatistinnen bilden sich gegenseitig dann eben aus zu Gesundheitspromotoren.
Genau, richtig. Also die höheren Promotores 3 und 4 bilden dann die 1 und 2er aus. Und das passiert sowohl am Patient, also dass sie einfach beobachten, wie das gemacht wird, und auch in Klassenzimmer, die es dann unter der Klinik zum Beispiel gibt, oder oben so ein Seminarraum. Und da wird dann so ein didaktischer Vortrag gehalten, wie man sich das hier auch im Medizinstudium vorstellen kann.
Und ja, apropos Medizinstudium, wie ist das denn überhaupt mit der westlichen Schulmedizin der traditionellen Medizin? Wie ist das Verhältnis?
Also die Zapatistas sind in allen Sachen sehr pragmatisch und die Medizin ist natürlich keine Ausnahme. Das Hauptinteresse von den meisten, die in diesen Clinicas Autonomas arbeiten, ist westliche Medizin. Also das, was man hier auch beim Hausarzt erlebt. Die sind fokussiert auf Infektionserkrankungen, der Reproduktion, irgendwie Reproduktionstrakt, Darm, Magen-Darm und Atemwege, also Alltagssachen, die da vorkommen. Dann gibt es noch drei weitere Bereiche quasi, die auf dem auch Medizin gemacht wird. Das sind einerseits die Kräuterheilkunde, die nennen sich Herborista und die sind wirklich vollkommen getrennt von den quasi, ich will nicht schulmedizinisch sein, aber sagen wir mal westlich-medizinisch, westlichen Ärzten, westlich orientierten Ärzten. Die Kräutermedizin da vor Ort, die basiert wirklich auf die Maya-Kräuterheilkunde, die eine lange Tradition hat und auch sehr wirksam ist. Also ich selber habe davon profitiert, als ich da war, weil das westliche Mittel einfach zu viele Nebenwirkungen hatte. Und ich habe dann beschlossen, also zuerst nehme ich das Kräuterheilmittel und das hat halt wunderbar geholfen. Das hat dann ein Tropenmediziner in Deutschland dann attestiert, als ich wieder zurück war. Ja, genau. Also das ist die zweite Achse der Krankenversorgung. Dann ganz wichtig, weil das natürlich 50% der Bevölkerung trifft, die Hebammen sind auch ein unabhängiger Ast von diesem ganzen Gesundheitssystem. Und die gehen raus in die entfernten, abgelegenen Gemeinden, zu Fuß teilweise, und besuchen da die Frauen, machen die Kontrollen und sind auch bei der Geburt dabei und helfen dann auch mit der Evakuierung der Frau, falls das notwendig wird, wenn irgendwelche Komplikationen auftreten. Und die letzte Branche, mit der hatte ich nicht so viel Berührung, das sind diese Hueseros, das sind Knochenärzte und die fokussieren sich wirklich nur auf die konservative Behandlung durch Schienen und Kräutern, die man direkt auf dem Knochen legt, von Knochenfrakturen. Also direkt auf dem gebrochenen, auf der Fraktur von außen natürlich. Die machen ja so Kräuterkompressen und unterschiedliche andere supportive Therapien. Und ja, das sind die vier Bereiche.
Die Kräuter, werden die selber hergestellt, die Kräutermedizin?
Also ja, die Kräuterheilkundler, die verbringen den ganzen Tag mit so Kleinhacken von Kräutern auf riesigen Tischen. Also ich habe noch nie so viel von irgendeiner Pflanze irgendwo gesehen. Also es sah aus wie, was weiß ich, 50 Kilo irgendein Kraut, was die da mit der Machete kleinhacken und dann in Plastiktüten abpacken. Und die wiederum kommen in ein Lager, beschriftet und nach Themenbereichen organisiert, kommen die in eine Art Apotheke, die eine Tür weiter ist von der normalen Apotheke. Also eine Apotheke für westliche Medikamente und eine Apotheke für Kräutermedikamente. Und die Promotores de Salud des dritten Grades, die wirklich so im Alltag Patienten sehen und denen Sachen verschreiben, die verschreiben Tutti Frutti, also ein bisschen dies, bisschen das, also das, was sie für hilfreich sehen. Die haben da keine Berührungsängste zwischen den unterschiedlichen Bereichen. Auch wenn die Kräuterheilkunde ein eigener Werdegang quasi ist. Also das ist nicht so integriert in diesen vier Promotores-Stufen, die ich erwähnt hatte.
Und wie ist der Zugang für Nicht-Zapatistas? Dürfen die auch das Gesundheitssystem der Zapatistas nutzen?
Aber Menschen, die quasi in benachbarten Dörfern wohnen und regierungstreu sind, also treu der mexikanischen Regierung, der sogenannten Mal Gobierno, der schlechten Regierung, und nicht Teil der zapatistischen Strukturen. Die dürfen natürlich auch in die zapatistischen Kliniken gehen. Und der einzige Unterschied, der mir bekannt ist, ist, dass die halt eine kleine Pauschale für die Medikamenten bezahlen müssen. Also die Medikamenten müssen sie selber bezahlen. Aber sonst wird da kein Unterschied gemacht. Und die Menschen vor Ort haben da immer sehr emphatisch gesagt, dass diese Hilfe, die sie ihren Nachbarn bieten, ist Teil der zapatistischen Botschaft, dass alle willkommen sind und dass sie versuchen, sie zu überzeugen auf eine kollektive Sichtweise durch die Berührung mit der zapatistischen Medizin.
Ja, die spannende Frage, die noch bleibt, wie finanziert sich so ein Gesundheitssystem?
Also wichtig zu wissen, dass einer der Hauptkostenfaktoren, wie die BWLer das ausdrücken, in einem westlichen Krankenhaus, quasi hier in Deutschland, ist das Personal. Und das Personal entfällt vollkommen, indem die Personalkosten dort existieren quasi nicht, weil das eine kollektive Arbeit ist. Weil die Entlohnung ist, dass dein Nachbar gerade deine Feldarbeit macht und man bekommt da keinen Lohn in diesen zapatistischen Kliniken. Also sind wir schon mal 50% runter von dem Etat, was ein deutsches Krankenhaus bräuchte. Und die weiteren Finanzen werden nach meinem Stand des Wissens quasi über den Verkauf von Kaffee und Mais verrichtet.
Das heißt auch wieder, über kollektive Strukturen?
Genau.
Gut.
Also die Dinge, die Zapatistas exportieren, auch Direktexporte in die ganze Welt, ne, in die USA, nach Deutschland exportieren die Kaffee. Und natürlich in die Umgebung exportieren sie Mais und Bohnen. Und die Dinge werden dann halt zusammen in dem Generaltopf und dann das wird dann ein bestimmter Etat für die Krankenhäuser auch ausgegeben davon. Ja, und dann wollte ich noch zu diesem Thema Hilfsorganisationen erwähnen, dass da noch die Organisation SADEC unterwegs ist. Die bewegen sich vor allem im Bereich Bildung von zapatistischen Strukturen. Also die machen Fortbildungen für die Zapatistas und die vermitteln quasi, dass Ärzte aus dem Rest des Landes und aus der Welt quasi da einen Zugang haben, quasi wie sie da reinkommen können und da irgendwelche ihr Wissen weitergeben können oder mit denen sogar von den lernen oder dass sie halt solidarisch mit den Gesundheitsarbeitenden da vor Ort sein können. Und die Organisation heißt SADEC, SADEC, und ich meine die Webseite, das letzte Mal, dass ich da geschaut hatte, war sadec.org.mx.
Okay, das ist ja toll für die Hörer. Ja. Da kann man vielleicht auch noch ein paar weitere Informationen bekommen. Und jetzt interessiert mich zum Abschluss noch ein bisschen die Frage, wie ist es denn aktuell, also in Bezug auch auf Covid? Wir hatten vorhin schon gehört, dass die Zapatistas da durchaus einen Blick drauf haben. Sie haben in ihrem Kommunikado vom April auch das angesprochen, das Thema im Hinblick auf ihre Reise. Ja, aber wie sieht es denn in den Gemeinden da aktuell aus?
Die Zapatistas haben die Einschätzung, dass sie nicht in der Lage sind, eine intensivmedizinische Behandlung überhaupt zu gewährleisten. Und das teile ich. Also ich habe überlegt, was man für wen machen kann. Ich bin auch mit Rojava involviert. Und es ist einfach Tag und Nacht. Ne? Ich meine, Rojava ist schlecht dran, aber die haben Intensivbetten, die haben Beatmungsgeräte. Die hatten schon mal ein Beatmungsgerät, die wissen, wie man mit einem Beatmungsgerät umgeht. Und in Chiapas haben die keinen Strom, die haben keinen Sauerstoff, was man in das Beatmungsgerät einführen könnte. Also die Umstände sind wirklich einfach viel, viel einfacher in Chiapas und viel schwieriger. Und somit greifen die zurück auf die einzigen Maßnahmen, die die Menschheit kennt, um Pandemien einzudämmen. Und das ist die Kontaktisolation, also dass man den Keim halt nicht weiterträgt, bis der Keim nicht mehr in der Bevölkerung zirkuliert. Und die setzen sehr viel darauf. Die hatten sehr früh den Kontakt nach außen, also zu nicht-zapatistischen Orten unterbunden. Und seitdem ist es auch innerhalb der zapatistischen Gemeinden ist eine sehr starke Kontaktbeschränkung, weil die einfach, denen ist klar, womit der Westmensch quasi immer noch so rumdebattiert, Kitas auf, Kitas zu, Urlaub, Mallorca ja, Mallorca nein. Die wissen, dass es um die Wurst geht, ne? dass die halt sterben, dass sehr viele halt sterben werden, wenn Covid-19 da sich verbreiten kann. Und dass die halt überhaupt keine intensivmedizinischen Möglichkeiten haben, dem zu kontern. Und von daher setzen die, wie gesagt, auf die einfachste, aber auch nervigste Maßnahme. Und das ist eben Kontaktisolation. Und wenn die Hörer irgendwie sich da engagieren wollen mit irgendwie Covid-19-Einwendungen in Chiapas, in den autonomen Gemeinden, stehe ich da sehr gerne zur Verfügung als Kontaktperson zu sowas.
Also das heißt, wenn jetzt an uns die Hörer und Hörerinnen herantreten mit Ideen,
genau,
oder Material oder wie Spenden, immer Geld,
genau,
dann,
genau,
könnt ihr uns eine Mail schreiben an ecorebelde@rdl.de. Und wir vermitteln dann den Kontakt zu Compa Jorge, damit man das dann direkt eben, damit die Hilfe auch direkt ankommt, beziehungsweise die Ideen. Dann können,
genau,
die Compas vor Ort selber schauen, wie sie,
genau,
sie dann umsetzen.
Genau.
Ja, Jorge, super. Herzlichen Dank, dass du die Zeit hattest.
Und, sehr gerne.
Ich denke, dass wir im Rahmen der Delegationsreise auch Begegnungen haben werden, vielleicht auch nochmal hier im Radio, das werden wir sehen, wenn es sich ergibt, und ansonsten sieht man sich dann eben woanders.
Ja, absolut. La lucha sigue.
Jetzt haben wir viel über das Gesundheitssystem eben in Chiapas gehört. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie denn allgemein in Mexiko mit Covid umgegangen wird oder wie die Situation ist.
Ja, also klar, Mexiko hat natürlich jahrelanger Verfall des öffentlichen Gesundheitswesens und macht sich jetzt in dieser Pandemie nochmal besonders bemerkenswert. Und in Mexiko ist die medizinische Versorgung an sich eine Zweiklassengesellschaft. Das heißt, die, die Geld haben, können sich Versorgung leisten, auch auf hohem Niveau. Die, die allerdings kein Geld haben, müssen das nehmen, was sie bekommen, und die Strukturen sind einfach schlecht. In Bezug auf Covid konkret ist es so, dass die Zahlen und Statistiken, die möchte ich hier nicht runterbeten, denn da gibt es kaum Vertrauen in die Erhebungsmethoden des mexikanischen Staates. Und passend dazu hatte sich am Ende März wurden die Todeszahlen mal spontan um 120.000 erhöht, weil man bis dahin einfach eine andere Zählung hatte. Der linksnationale populistische Präsident Mexikos hat die Pandemie, ähnlich wie Bolsonaro in Brasilien, eher runtergespielt. Er leugnet sie nicht, aber er verharmlost sie, er geht auch ohne Maske in die Öffentlichkeit, so dass das Thema da natürlich schon problematisch ist. Mexiko hat keine Testkapazitäten, das heißt, auch das ist ein weiteres Problem insgesamt. Man muss aber sagen, es ist eine Pandemie, die hauptsächlich Ballungsräume betrifft. Das heißt, wir haben Mexiko-Stadt mit sehr hohen Zahlen, wo Menschen dicht leben und eben sehr hohe Infektionszahlen sind, während zum Beispiel Chiapas, der ländliche Raum, wo eben nicht so dicht besiedelt ist, die Menschen darunter nicht so sehr leiden. Insgesamt ist natürlich das Problem Zugang zu Informationen, Zugang zu Gesundheitsstrukturen. Es gibt jetzt Impfungen. Mexiko war das erste lateinamerikanische Land, was mit Impfungen begonnen hat zu Weihnachten. Und inzwischen sind andere Länder viel weiter in ihren Impfkampagnen. Chile zum Beispiel ist viel schneller vorangekommen. In Mexiko fehlt einfach dann der Zugang. Das heißt, die alten Menschen auf dem Land, die kommen einfach nicht in die Stadt. Die können nicht mobilisiert werden. Und es ist halt so, dass gerade im ländlichen Bereich, wie zum Beispiel in Chiapas, die Menschen seit Jahr und Tag an heilbaren Krankheiten sterben wie Durchfall. Und dann ist so eine Pandemie, also sterbe ich jetzt eben mit Covid oder ohne Covid, der Tod ist so präsent in Mexiko, wie es auch der Compa Jorge schon gesagt hat, dieses Zitat vor uns, was er brachte, eben, dass der Tod ein ständiger Begleiter ist, dass das eben letztendlich jetzt für die Bevölkerung vor Ort gar nicht so das Prägende ist. Aber Wir wollten da auch nochmal einen Companiero zu Wort kommen lassen, der eben aus Chiapas ist. Er ist Aktivist und Umweltaktivist und Indigener in einer Gemeinde südlich, also an der Grenze zu Guatemala. Und mit ihm haben wir gesprochen und ihn haben wir gefragt, wie er die Situation aktuell sieht. Und das würden wir euch jetzt gerne zum Schluss noch mit euch teilen.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabino y formo parte del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García en Chicomucelo, Chiapas, México. Y pues hoy voy a platicarles un poco sobre cómo se ha vivido la pandemia allá un año que vamos con esto de la pandemia por el COVID. Pues más que nada, primero pues quiero hablar de las afectaciones que nos ha hecho económicamente. Pues más que nada fue el trabajo, aquí como es una zona de campesinos, y pues la cosecha, el precio de las cosechas, pues.
Hallo an alle, die das hören. Ich heiße Eduvino und ich war Teil des Komitees der Promotion und Verteidigung des Lebens Samuel Ruiz García in diesem Kampf in Mexiko. Ich möchte euch vor allem ein bisschen davon erzählen, wie wir die Situation seit dem Beginn der Covid-19-Pandemie erleben. Also zunächst vor allem von den ökonomischen Bedingungen und wie die uns getroffen hat. Und dann aber auch über die Arbeit. Hier befinden wir uns in einer ländlichen, bäuerlichen Gegend und die Preise der Landwirtschaft hergestellten Produkte sanken. Alle Dinge, die wir hier produzieren, der Mais, Erdnüsse, das verkauft sich, um einer Familie den Lebensunterhalt zu sichern, um Seife, Zucker, Salz, Tomate, Zwiebeln zu kaufen. Also, dies nahm ab. Außerdem gab es weniger Nachfrage. Und gleichzeitig steigen die Preise für viele kommerzielle vertriebene Grundgüter, wie Tomate, Zwiebel, Zucker. All das ging in die Höhe, während unsere eigenen Produkte niedrigere Preise erzielten. Und was die Schulen und Kirchen betrifft, tja, grundsätzlich schlossen diese erst einmal. Genauso betrifft das uns als Komitee. Wir treffen uns eigentlich jeden Monat. Gut, wir mussten dies absagen. Und nun, seit ein paar Monaten, können wir uns wieder treffen, aber nur mit einigen präventiven Maßnahmen, wie die Mund-Nasen-Bedeckung, Hygienegel. Und wir versuchen, eine gesunde Distanz zueinander einzuhalten. Wir konnten uns treffen. Aber in der Zeit, in der wir in Quarantäne waren, haben wir immer miteinander Kontakt gehalten, über WhatsApp, um uns gegenseitig zu informieren, was im Dorf passierte, wie es den anderen ging. Und auch danach haben wir Treffen gemacht, um Informationen zu sammeln, uns über die Problematiken in der Comunidad auszutauschen, um über die Megaprojekte zu reden, über den Alkoholismus. Das ist in dieser Region auch ein wichtiges Thema, wo der Alkoholismus sehr stark ist. Wir haben das auch gesehen. Es gab auch Comunidades, die hatten Schranken am Eingang, damit keine Autos reinkommen mit alkoholischen Getränken. Weil das sind die Regeln, die sie haben. Sonst würden diese illegal dort verkauft werden. Deshalb machen manche Gemeinden das. Das Gleiche gilt auch für die Fliegenplage. Die Leute organisieren sich, sie sind wachsam, damit nicht die Fliegen alles kaputt machen. Für die Fliegen fallen, sonst werden die Früchte der Bauern schlecht, sie verfaulen und dann gibt es keine Früchte. Alle sind also wachsam, auch mit den extraktiven Minen in der Region. Demnach, mit allen diesen Projekten, die gegen das menschliche Leben stehen, ist es immer schwieriger, Treffen abzuhalten. Und trotz alledem sind wir hier, kämpfen weiter. Wir bilden die Jugendlichen aus, damit sie ihre Dörfer verteidigen können, für die nächsten Jahre, für die Futur und die Sicherheit dieser Region garantieren, komme, was wolle. Ich wollte auch noch den Status der Impfung kommentieren. Tja, die Impfung, die gab es hier nur für die alten Menschen. Aber damit sie diese erhalten können, müssen sie sich registrieren mit ihren persönlichen Daten, ihren Gesundheitsdaten, all das. Viele Alte sind nicht gegangen, weil sie gesagt haben, wir haben schon viel Schlimmeres erlebt und sind nicht gestorben. Das ist der Satz, der sie zurückhält. Der Virus ist nichts dagegen. Die Leute in dieser Region sind nicht stark von der Krankheit Covid betroffen und deshalb glauben sie fast nicht daran. In der Hauptstadt des Staates, sei es in den Städten wie Toscana, Comitán oder San Cristóbal de las Casas. Oder auch in Mexiko-Stadt und anderen Bundesstaaten gab es viele Infektionen. Aber in dieser Region, wo ich bin, wirklich, muss ich sagen, da gab es fast keine Infektion. Die Leute sterben hier auch wegen anderen Krankheiten, wie Diabetes, Krebs, auch Unfälle. Die Gerüchte sagen dann, er starb an Covid. Leute, die an Diabetes starben, da sagt der Arzt dann, sie wären an Covid gestorben. Aber in Wirklichkeit nicht. Es waren andere Krankheiten und die Leute waren schon sehr alt, wirklich. Gut, so leben wir gerade in der Covid-Pandemie und mit der Impfung. Mit allem Widerstand, wir führen den Kampf fort für die Verteidigung der Erde und des Lebens, der Menschenrechte, der Kampf um Gleichheit, Frieden. So machen wir also weiter, führen die Jugendlichen heran und versuchen auch in der Gesellschaft ein Bewusstsein für die Problematiken, die wir hier erleben, zu schaffen, sodass sie uns unterstützen. Das ist das Wenige, was ich weitergeben kann. Danke.
Se siguen preparando a más jóvenes y haciendo conciencia también a la sociedad para que entiendan sobre la problemática que hoy estamos viviendo y apoyen. Y pues esto es lo poco que yo puedo comentarles. Y hasta aquí. Gracias.
Ja, und das war es dann auch schon wieder von uns für euch mit Echo Rebelde. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt, das ist jetzt möglich. Und zwar könnt ihr uns per Mail erreichen. Die Adresse ist echorebelde@rdl.de. Also wenn ihr Fragen zu den Inhalten habt oder auch mit uns in Kontakt kommen wollt, scheut euch nicht, schreibt uns an. Ja, wir hören uns dann das nächste Mal wieder am 13. Juni, wieder ab 21 Uhr auf der 102,3 Megahertz hier bei RDL oder eben im Livestream unter rdl.de. Und was haben wir denn für die nächste Sendung so geplant?
Naja, der 13. Juni ist ja quasi kurz vor Anreise. Das heißt, dann wird es ganz konkret natürlich mit der Reiseplanung gehen. Dann werden wir etwas mehr darauf eingehen, wie gerade die Pläne dann in Europa sind, welche Gruppen dran beteiligt sind. Und vielleicht gibt es auch schon konkrete Termine. Das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Sondern wir werden einfach gucken, was wir euch dann an den neuesten Updates eben ja zur Verfügung stellen können, damit wir richtig nah dranbleiben. Denn die Begrüßung der Kompass ist ja dann quasi ein, zwei Wochen später. Und wenn ihr bis dahin nicht warten wollt, dann könnt ihr natürlich euch auch die aktuellsten Infos immer auf der Homepage vom Ja-Basta-Netz holen. Das ist www.ja-basta-netz.de. Und ihr findet natürlich auf der Radio Dreieckland Homepage wie immer auch die Links dazu.
Und aus aktuellem Anlass teilen wir mit euch zum Schluss noch eine Grußbotschaft des Ja-Basta-Netzes an die Kompass in Kolumbien. Da gab es gerade massive Repressionen und wir erklären uns solidarisch mit den Menschen, die davon betroffen sind.
Ja, also wir hören uns wieder am 13. Juni um 21 Uhr und bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Abend.
Als Ja-Basta-Netz solidarisieren wir uns mit den Protesten in Kolumbien und allen Menschen, die gegen die neoliberalen Reformen kämpfen. Wir verurteilen die brutale Repression gegen die kolumbianische Bevölkerung. Die Situation in Kolumbien zeigt einmal mehr, dass der kapitalistische, patriarchale Staat Menschenrechte mit Füßen tritt, das Geld über das Leben stellt und uns tötet. Wir kämpfen für das Leben. Die Kompass in Kolumbien fordern uns auf, unsere Kämpfe an unseren Orten zu führen, weil der Faschismus überall bekämpft werden muss, ob er das Gesicht von Duque, Bolsonaro oder Erdogan hat. Deutschland macht sich an diesen Verbrechen mitschuldig, zum Beispiel durch den Export von Waffen oder den Import von Kohle. Lasst uns deshalb als Netz der Rebellion zusammenschließen mit den Demonstrierenden in Kolumbien, den Zapatistas in Mexiko und allen Kämpfen von unten und links. Eine andere Welt ist möglich. Eine Welt, in der viele Welten Platz haben. Ja-Basta-Netz, 8. Mai 2021, Tag der Befreiung vom deutschen Faschismus.
Zauber.